Unser Ziel ist ja immer, dass wir nicht sagen, okay, die Gäste kommen rein und sagen, wir essen, ist Menü bei euch, wir essen jetzt, wir gehen ja immer, ist ja wurscht, sondern wir haben 3 oder 4 Stunden Zeit. Bitte füllt es mich aus. Unterhaltet es mich, schaut, dass wir einen Spaß haben, und das ist eigentlich unser Ziel. Und da arbeiten wir dran, oder das machen wir, das betreiben wir jeden Tag.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Es wurde auch wieder Zeit für eine Folge aus Österreich, obwohl ja schon einige österreichische Köche in den letzten Folgen von The Flying Schlemmer zum Gespräch waren. Nein, heute bin ich direkt in Österreich und genauer gesagt in der Stadt, in dem Mozarts Geburtshaus steht, die Mozartkugeln wahrscheinlich das beliebteste Touristensouvenir sind. Herzlich willkommen heute bei The Flying Schlemmer aus Salzburg. Und heute habe ich zu Beginn ein Anliegen: Wenn euch die Folge gefällt oder all die anderen tollen Folgen, dann hinterlasst mir immer gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft immer ungemein, die Reichweite einfach zu erweitern und den Podcast einfach mehr Menschen zugänglich zu machen. Und heute gibt's eine etwas speziellere Folge, nämlich eine Halloween-Folge. Und diese mit nicht nur einem Gast vor dem Mikro, sondern zwei, die im Restaurant Sens kochen, das ebenfalls mit 2 Sternen ausgezeichnet ist. Herzlich willkommen, Andreas Sendt und Christian Geißler. Servus.
Servus. Hallo.
Und bevor wir jetzt so richtig losstarten, kurz für alle Hörer zuerst zur Aufklärung: Wer hat welche Aufgabe bei euch? Ich glaube, Andreas, dir gehört das Restaurant, aber du kochst auch, und Christian ist Küchenchef.
Genau so ist es, ja. Ich bin der Besitzer, der Eigentümer und der Gründer vom Restaurant. Wir haben es 2015 gegründet und seit 2017, 16,
ja, vielleicht schon 17, so lange her. Ende 17, ja.
Genau. Ist der Christian dabei als Küchenchef, ja, und er managt wirklich alles in der Küche. Ich bin für andere Sachen auch zuständig, und uns verbindet, glaube ich, mehr wie der Beruf, uns verbindet Freundschaft. Wir haben ja eine Vergangenheit gemeinsam, wir haben vor mittlerweile 15, 20 Jahren.
Boah, sind wir schon so alt?
Du schon, ja. Ich nicht.
Im Hangar 7 haben wir jahrelang zusammengearbeitet, gemeinsam, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Haben wir damals schon eine Freundschaft gehabt, und dann hat sich das im Endeffekt ein bisschen auseinandergelebt. Ich bin ins Ausland gegangen,
genau, du bist jeder weggegangen. Hat seinen Weg gemacht. Genau. Ja. Und irgendwann haben wir uns in Salzburg zufällig wieder getroffen.
Genau.
Ja. Da wir heute ein wenig Halloween-Charakter mit reinbringen wollen, wer von euch zwei hat ab und zu die gruseligeren Gerichtideen, wo man denkt, wie kann man nur auf so eine Idee kommen?
Was ist denn gruselig? Gute Frage. Gruselig, bei uns ist es immer so, weißt, wir schauen ja nicht, was ist jetzt für uns wichtig, dass irgendwie gruselig oder dass wir jetzt da mit in der reinkochen oder Blut mit einnehmen. Wir kochen genau das, was uns Spaß macht, ja, was uns selber schmeckt, was wir einfach gerne essen. Und wenn das jetzt ein Gericht ist, da wo wir sagen, okay, passt, da passt jetzt sehr gut eben, weil wir jetzt gerade beim Halloween-Charakter sind, da arbeiten wir jetzt mit einer Innerei, wie jetzt mit einem Kalbsbris oder mit einer Leber oder wie auch immer, dann passt es gut. Ja, das ist so, aber.
Wir wollen mit unserer Küche nicht provozieren. Da gibt es ja andere Köche, die sehr, sehr viel Innereien verkochen.
Mhm. Genau,
ja, das sind wir nicht.
Genau. Ja, wenn ich jetzt an Zutaten denke, die mich zum Gruseln bringen würden, dann wäre es auf Anhieb Blut, als ich es vorbereitet habe. Ich musste irgendwann aufhören, weil es mir echt schlecht wurde vom Gedanken her.
Ich muss sagen, Blut, also ich liebe Blutwurst, ich persönlich zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind. Früher, also so wie ich damals noch gelernt habe in meiner Lehrzeit, wir haben unsere ganzen Soßen nur mit Blut abgebunden. Das ist cool, es ist ein super Geschmack, es gibt einen super Charakter, ja, wenn du jetzt irgendwie so einen Rebpfeffer oder was machst und du bindest das Ganze mit Blut ab, das hat was. Der Trend, glaube ich, ist ein bisschen weg, oder? Ich mein,
wobei, wenn es die Gäste nicht wissen, also ich habe in meiner Lehrzeit habe ich auch in einer Metzgerei arbeiten dürfen, und wir haben ja selber dann geschlachtet, und ich habe wirklich um 6 in der Früh habe ich dann wirklich Blut mit Salz rühren müssen, dass es nicht bricht, ja, Das wird auch verkauft dann, ja.
Aber wir kommen jetzt nicht eigentlich auf den Gedanken, dass wir jetzt irgendwas mit Blut abbinden oder irgend sowas, oder? Ist eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten, ja. Schaut eigentlich jetzt, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ja.
Es gibt, also ich habe selber es war noch vor Podcast-Zeit in dem Sternerestaurant tatsächlich meine Blutwurst-Spuchtel gekriegt. Mhm, ja. War ein Gericht, wird mir immer in Erinnerung bleiben, War aber alles andere als geil.
War nicht geil?
Leider nein.
Na, okay, wir machen das öfter mal für uns, fürs Mitarbeiteressen.
Ja,
Schönes Blutwurstgröstl mit Krautsalat, das ist super.
Ja. Wenn du es richtig einsetzt, du musst es richtig machen. Ja. Wenn es dann zu eisig schmeckt und alles, dann schmeckt es kaum. Ja. Aber wenn du es wirklich fein machst und dezent einsetzt und sagst, da passt es jetzt einfach gut dazu. Also Blutwurstgröstl, ich meine, das ist ein Gericht zum Beispiel, mit dem bin ich mit aufgewachsen. Meine Mama, die hat öfters ein Blutwurstgröstl gemacht. Hey, die ist richtig gut. Super.
Weil ich gerade gesagt habe, noch die zwei anderen Zutaten, wo es mir echt gruseln wird, wären tatsächlich Insekten, obwohl ich schon mal Mehlwurm probiert habe, und Bananen. Ich hasse Bananen über alles. Was wären es für euch für Zutaten, wo ihr sagt, das geht überhaupt nicht, das kriege ich nicht runter?
Also Bananen sind es nicht.
Ich mag Bananen gerne.
Ich mag auch Bananen.
Ja. Also Insekten ist für mich kein Thema.
Nein, absolut nicht.
War eine Zeit lang ein großer Trend und so, aber
mein erster Kontakt mit Insekten war, glaube ich, Alex Attala mit Ameise.
Gut, aber Ameise ist wieder so ein Insekt, das hat ein bisschen was, das bringt die Säure und so.
Ja.
Aber wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt.
Aber es macht keinen. Macht ja, in Österreich, glaube ich, in Mitteleuropa.
Aber wenn du jetzt mit Maden oder mit Heuschrecken, es gibt, es schmeckt ja noch nichts, sagen wir uns doch ehrlich, es ist ja nicht gut. Wir haben es auch probiert, wie oft waren wir schon essen und haben das irgendwo.
Es ist gibt mir nichts,
nein.
Habt ihr kein Gericht, sag jetzt mal, oder keine Zutat, die auch aus der Kindheit, wo ihr selber sagt, das geht gar nicht, viele mögen auch kein Spinat. Geht jetzt bei mir, war am Anfang als Kind auch grausam, jetzt als Erwachsener geht's. Habt ihr da wirklich gar nichts, wo ihr persönlich sagt, jetzt kriege ich nicht runter?
Na, ich habe als Kind Austern gehasst. Rohe Austern. Mittlerweile, ich bin jetzt keiner, der sehr Dutzend Austern bestellt, aber ich esse Austern mittlerweile gern, ja.
Bei mir ist eigentlich eine normale Geschichte, was ich nicht gern, aber ich mag es persönlich, ich mag keine Buttermilch. Ich kann keine Buttermilch trinken, ich kann keine Buttermilch essen, ja, da wird man richtig schlecht. Das ist einfach ein Geschmack, ich mag es nicht.
Ja, und du magst das Tranige für die Makrelen nicht.
Ah, stimmt, ganz genau.
Weil das machen wir öfter, wenn wir Gerichte entwickeln.
Wir reden öfters
einmal darüber. Thunfischstoro, Makrele.
Ja, Thunfischstoro mag ich gern, aber Makrele.
Sardine.
Genau. Wenn es so tranig, fischig ist, ja, das mag ich auch nicht, das ist richtig. Ja.
Bei mir ist es Kürbis oft.
Kürbis?
Ja.
Halloween. Weil es immer mit süß verbindet.
Genau.
Aber man kann einen Kürbis auch.
Super, ja. Aber
schön würzig.
Wenn ich essen gehe und ich lese einen Kürbis auf der Karte, weiß ich zu 100%, das wird mir nicht schmecken.
Mhm.
Obwohl ich das letzte Mal selber daheim Kürbis gekocht habe, mein Sohn hat sich Kürbis-Orangensuppe gewünscht, selber kreativ geworden. Es ist so ein Nebeneffekt vom Podcast, einfach man wird wahnsinnig selber kreativ. Muss ich sagen, mit Honig, glaube ich, versteckt man den Geschmack und bist aber top am Ende des Tages.
Ja.
Gut gematcht und harmoniert.
Ja, und Nussbutter, wenn du so braune Butter machst und mit Honig gemeinsam, ist super geil.
Ja, es ist ja auch immer so, viele sagen ja, alles, was diese gleiche Farbe hat, schmeckt gut zusammen. Also dementsprechend Kürbis, Orange muss ja fast ein Match sein. Oder wie seht ihr das? Ist das tatsächlich immer so?
Schwierig. Es gibt ja
die Farbenlehre. Da gibt's ja eine Vorzeigeköchin, die was ja wirklich ein Wahnsinn ist, was auch, muss ich sagen, die Gastronomie wirklich beeinflusst.
Ja.
Was auch persönlich Schweiz, ein ganz toller Mensch ist, die Tanja Granditz. Ja. Und die hat ja alles auf das eigentlich
auf die Farbenlehre aufgebaut
und sagt, eben genau das, was du jetzt gerade sagst, alles die gleichen Farben, die harmonieren sehr gut gemeinsam und sie sagt da, die Geschmäcker beschreibt sie ja zum Beispiel in alles in Farben. Ja, das schmeckt sehr orange, das schmeckt sehr grün, das schmeckt sehr rot, wie auch immer. Halt ihr sehr viel davor, finde ich super.
Bis zu einem gewissen Punkt, ja, sagen wir auch öfter mal, wenn wir Gerichte entwickeln, da braucht es noch was Grünes dazu vom Geschmacksbild, gell?
Genau. Es gibt ja so typische Aussagen, eben wie du es gerade sagst, Andi, es braucht was Grünes. Und Grünes meinen wir nicht von der Farbe grün, sondern vom Geschmacksbild grün.
Herbal, Dill, Petersilie, Spinat.
Ich glaube, das Grünste, was ich gegessen habe, das war Weizengras. Ich glaube, das ist Schmidwig mal Devisen.
Ja. Nein, aber das ist so ein eigenes Geschmacksbild, da wo man sagt, so eben das hat so was Grasiges, was leicht Herbes, was das ist. Es stimmt schon, ja. Also Geschmack kannst du schon mit einer Farbe ausdrucken. Bin ich mir 100% sicher.
Ja.
Wenn wir jetzt aber nochmal zum Blut auch ein bisschen zurückkommen, ich habe auch gelesen, in Schweden und Finnland gibt es Gerichte wie Blutpfannenkuchen, wo Blut mit Mehl und Milch gemischt werden und zum herzhaften Pfannkuchen verarbeitet wird. Ist das was es in der deutschen Sternenküchenkarte auch mal geben könnte vom Grundprinzip?
Ich glaube
nicht. Oder in der österreichischen, wir sind ja heute in Österreich.
Kann ich mir jetzt auf die Schnelle gerade so nicht vorstellen. Also wie gesagt, bei uns ist der Klassiker aus Blut, ist halt die Blutwurst oder früher beim Schlachten die Blutknödel, wo man es halt dann mit Toastbrot oder mit Knödelbrot das Blut aufgesagt hat und Knödel draus gemacht hat, aber...
Du brauchst ja ein bisschen den Markt dafür, ja. Du brauchst ja die Leute dafür, die Gäste dafür, die Kunden dafür, die was sie auf sowas einlassen. Und der Trend oder auch der komplette Geschmack, der ändert sich ja mit der Zeit ganz klar durch die Trends. Und ich meine, wie oft haben wir Gäste, die was sagen, wir nehmen das ganze Menü, aber wir verzichten gerne auf die Innereingänge, wenn jetzt hier wir irgendwas haben. Aber wenn sie es vielleicht gar nicht, sie wissen wahrscheinlich gar nicht, wie es schmeckt. Ja, die probieren es gar nicht. Schade teilweise, aber ändert sie teilweise schon
mit der Zeit schon sehr. Früher war es halt ganz normal. Ja.
Normal?
In meiner Kindheit Milchschnitten, Leberknödel, das war
tolles Zutat. Ich habe sie geliebt, die Milchschnitten. Ja. Boah, die Milchschnitten von der Oma in der Suppe.
Selber geschabte Milz, super.
Herrlich. Hat aber nichts mit der Milchschnitte zu tun.
Nein, nicht Milch, Milz. Ja, die, ja, klar. Aber es war richtig gut, ja.
Es gibt es heutzutage nirgends mehr, gell?
Aber du siehst
früher hast du im Supermarkt Milz kaufen können, das gibt es nicht mehr.
Aber du siehst, wie alt das wird sind.
Ja.
Also bei uns war das noch ganz normal.
Ja. Wäre mal vielleicht eine Idee für Kinderkarte, Milzschnitte.
Ja, interessant.
Wir haben ja gerade gesagt, Insekten, ihr habt das auch gesagt, Ameisen. Ameisen habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört. Was ich mal selber gegessen habe, war Mehlwurm in der Pfanne quasi geröstet, aber am Ende des Tages war es eigentlich nur noch Crunch.
Ich wollte gerade fragen, hat es da geschmeckt?
Man konnte es essen, also der Ekelfaktor war tatsächlich relativ gering.
Wirklich?
Ja, hat halt so kleine Fürstel drauf, aber
es... Aber war es geil?
Geil war es auch nicht.
Okay.
Es war halt crunchig. Also ja. Im Prinzip schmeckt nach nichts.
Ist nur Eiweiß.
Ja, nur Eiweiß und ein bisschen Knusper.
Also Backerbsen.
Vielleicht Backerbsenersatz. wenn ihr jetzt in einem Gericht den Crunch durch, nehmen wir mal an, durch Mehlwurm ersetzen würdet, meint ihr, es würde auffallen? Oder gäbe es einen Aufschrei? Medial sicherlich ein großes Ding.
Wenn man es nicht deklariert, wird es nicht auffallen.
Nein.
Glaube ich auch nicht.
Könnt ihr euch das vorstellen, dass das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren tatsächlich mehr aufkommen würde? Ist ja, wie der immer sagt, als Food der Zukunft betitelt, die ganzen Insekten, die es da so gibt.
Kann schon sein, gell.
Aber in meiner Welt nicht. Also ich sprich jetzt nur für mich.
Man muss das ja nicht jeden Trend mitmachen.
Nein, das wird in meiner Welt nicht stattfinden. Ich werde das auch nie forcieren, ich werde das nie essen. Ich habe da meine Philosophie. Ich weiß, was mir schmeckt und ich weiß, was ich gerne esse. Ja. Und das gehört definitiv nicht dazu.
Sagt der Insektenesser, ganz schön engstirnig. Ja.
um den Schwenk aber jetzt weg vom Gruseligen zu bekommen, wie gehen ihr das Thema Crunch an? Was sind da für euch bewährte Methoden?
Wenn wir jetzt ein Gericht entwickeln, sprechen wir mal über die Gänseleber, die wir gerade auf der Speisekarte haben. Da gibt es dann meistens einen Crunch aus die drei großen Grundkomponenten, die auf dem Teller sind, dann probieren wir aus die drei Komponenten einen Crunch zu machen, wenn wir der Meinung sind, dass wir das noch brauchen.
Welche Möglichkeiten gibt es einfach von der Technik her für die Hobbyköche daheim?
Gut, viel passiert natürlich auch mit Tapioca-Stärke, da kann man extrem viel machen, da kann man zum Beispiel mit einem roten Rübensaft, mit Tapioca-Mehl aufkochen, trocknen, frittieren, das poppt wunderschön auf.
Quinoa. Oder auch mit Getreidesorten, ja. Amaranth, Quinoa, eben mit dem Grundgemüse selber, dass man es frittiert, dass man es dann auch trocknet, dass man es zusammenhackt und mit irgendwas mischt.
Werbung.
Hast du schon von den Tomami-Gewürzsoßen gehört? Wenn nicht, dann ist es allerhöchste Zeit, dass du sie ausprobierst, denn diese vereinen pure Tomatenessenz mit ausgesuchten Kräutern und Gewürzen. Was macht die Tomami-Gewürzsoße so besonders? Ganz einfach, in den Flaschen stecken 100% natürliche Zutaten. Du findest nichts anderes, keine Zusatzstoffe, keine Aromen und auch keine Konservierungsstoffe. Die Tomami-Gewürzsoßen verstärken das Aroma deines Gerichtes auf ganz natürliche Weise und runden es perfekt ab. Ich habe es selbst ausprobiert und habe festgestellt, du brauchst viel weniger Salz, denn dank der natürlichen Umami-Würze wird dein Geschmacksempfinden für Salz verstärkt. Die 8 verschiedenen Sorten bieten dir die perfekte Basis für jedes Gericht. Probier doch mal Tomami Marrakesch für einen Hauch von Orient oder lass dich von Tomami Provence direkt in die sonnige Landschaft Südfrankreichs entführen. Bestelle direkt bei Tomami für günstige Gastronomie- und Gewerbepreise unter info@tomami.eu. Du kannst die Tomami-Gewürzsoßen aber auch direkt über gängige Großhandelspartner beziehen. Egal für welche Sorte du dich entscheidest, sichere dir gleich deine Tomami-Gewürzsoßen und verleihe deinen Gerichten das gewisse Etwas.
Werbung Ende.
ist Crunch auch ein Thema, wo ihr sagt, okay, das muss, sage jetzt mal, vielleicht nicht auf jeden Teller, aber es muss mit drauf oder?
Wichtiger Bestandteil.
Sehr, gerade jetzt, wenn wir mal sagen, Gänseleber, sehr fettig, da braucht schon ein bisschen was, was. Wir haben gerade vor ein paar Tagen unseren ersten Entwurf probiert für der Gänseleber, da haben wir gesagt, da fehlt der Crunch dazu. Ja. Ne? Dann im Endeffekt haben wir ein Quinoa mit getrockneten roten Rübechips dazu gemacht.
Genau, ja.
Ich habe gerade gesagt, wir kommen weg vom Gruseligen, jetzt fangt ihr mit der Leber an. Jeder, der einen Podcast hört und mich kennt, weiß, ich hasse Leber, das ist auch so ein Ekelfaktor. Dafür liebe ich Kalbspries.
Okay. Du hast auch gefragt mit Gruselig.
Wenn ihr da zu zweiten Gericht entwickelt wie die Gänseleber, wie geht das an? Oder wer hat am Ende dann auch, sag jetzt mal, im Zweifel das Vetorecht? Wahrscheinlich du, Andreas? Oder seid ihr immer auf einen Nenner?
Eigentlich gar nicht, ja. Es probiert einer was und der andere mischt, also spielt halt ein bisschen mit. Man redet vorher drüber und dann entwickelt man was. Und bei uns ist meistens, es funktioniert ohne viel Worte. Ja. Einer macht was, der andere macht was und irgendwann trifft man sich vorne am Pass, probiert einen Teller.
Das Coole ist das, wir sind zu zweit. Es ist nie wer angefressen. Also es braucht keiner mehr, wir sind aus dem Alter raus, dass wir uns irgendwie die Händeln abstoßen müssen, dass wir sagen, ich will das jetzt genau meins, so wie mein Entwurf auf die Karten kommt. Wir schauen gemeinsam, dass wir das bestmöglichste Produkt auf den Teller bringen, das was zu uns passt, was ins Menü passt, was wir dann unseren Gast präsentieren können. Und genau um das geht's. Und am Ende vom Tag, im Gast ist ja das komplett egal, ja, wie das zustande gekommen ist. Er will einfach ein perfektes Produkt und genauso wollen es wir dann auch dementsprechend da präsentieren und schicken.
Genau, wir haben das Glück, dass wir uns super ergänzen, was das betrifft. Jetzt gerade wieder beim Dessert entwickeln ist ja super. Ja. Wir machen ein gemeinsames Gericht, bringen es aufs Teller und probieren es beide und sagen beide, okay, komplett falsche Richtung, da müssen wir woanders hingehen.
Genau.
Und dann reden wir nochmal drüber und dann gehen wir in eine ganz andere Richtung. Das haben wir gestern aber wieder probiert, ja, das erste auf Teller, okay, die Richtung taugt uns und jetzt probieren wir es heute nochmal.
Kann man euch prinzipiell wahrscheinlich als Doppelspitze einfach bezeichnen?
Ja, ganz sicher.
Bei vielen ist das ja auch, sag jetzt mal so Doppelspitze, ja immer ein bisschen kritisch gesehen. Also wenn man jetzt, glaube ich, so gut befreundet ist wie ihr, glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, dass das relativ easy going ist. Wo seht ihr die Vorteile von so einer Doppelspitze und wo kann es vielleicht einmal gefährlich werden, wenn man jetzt nicht so gut befreundet ist?
Ich glaube, das eigene Ego spielt da extrem viel mit. Das haben wir natürlich auch beide lernen müssen, das sage ich jetzt auch, ja. Man muss ja mal die Hörner abstoßen, man muss erst die Küchenchefstelle machen, dann entwickelt man irgendwann einmal einen Stil, in welche Richtung das dein eigenen Küchenstil, dein Kochstil gehen soll oder wo er dich hinführt.
Bevor wir zusammengearbeitet haben, es hat ja jeder von uns schon mal ein Restaurant gehabt.
Genau, es hat jeder
schon von uns gehabt, hat Sterne gekocht und war schon erfolgreich und jetzt ist das einfach nur eine gute Möglichkeit für uns, dass wir uns gegenseitig oder miteinander bereichern und auch entlasten teilweise, ist ja auch gut. Ich meine, wir haben beide Familie, weißt du, wir haben beide Kinder, da braucht es halt dann auch mal eine Möglichkeit, dass man sagt, komm, jetzt deckt der eine heute halt dem anderen jetzt mal den Rücken frei. Das ist auch ganz ein wichtiges Thema.
Ja, absolut. Vor allem, sag jetzt mal, der Zeitfaktor spielt ja doch immer beim Kochen auch eine große Rolle. Also was viele ja nicht sehen, dass die meisten ja tatsächlich in der Früh schon in der Küche stehen oder
Meiste Arbeit findet vor dem Abendservice statt, ja.
Gibt es eigentlich auch schon das eine oder andere, was ihr voneinander lernen konntet? Also ich habe ja gerade gesagt, jeder hat sein eigenes Restaurant mal gehabt, jeder hat auch selber schon mal einen Stern erkocht. Also was ja auch total spannend ist, wenn man sagt, okay, ich habe so mein eigenes Sterne-Restaurant und jetzt führen wir das zusammen. Also es ist ja auch irgendwo erstmal was abgeben und sich in was Neues zu stürzen.
Im Endeffekt war es ja kein Zusammenführen. Der Andreas hat es ja schon gehabt. Bei mir war es so, ich war fast 10 Jahre lang in der Schweiz und habe das gemacht. Ich habe dann meine Kinder gekriegt oder mein erstes Kind gekriegt und habe gesagt, okay, ich bin nach Salzburg und gehe wieder zurück nach Salzburg. Und dann haben uns wir getroffen und freundschaftlich, weil wir uns schon ewig kennen. Und dann hat er eben gesagt, du, was machst denn du jetzt, Christian? Sag ich, du, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, gerade zurückgekommen von der Schweiz, ja, warum fängst du nicht an? Und es hat sich so entwickelt, ja, wir sind da so irgendwie eingewachsen, es war jetzt nicht irgendwie eine geplante
Situation. Nein, das war das zweite Jahr, das war 2017, wo ich das Restaurant gegründet habe und ganz, ganz klein angefangen, im Endeffekt mit 2 Mitarbeitern, nein, mit 3, ja, und dann relativ schnell, ja. Erstes Jahr 1 Stern, zweites Jahr 2 Stern und dann irgendwann, es wird halt dann viel als Betreiber, Küchenchef und im Endeffekt bist du als Eigentümer, du bist ja das Mädchen für alles. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwann an die Kapazitätsgrenze komme, dass ich nicht mehr kreativ bin und habe gesagt, ja, irgendwas muss ich machen, ja, sonst Ja, aber es ist arbeitet ja, mir auf, ja.
Ist ja auch relativ selten, dass man, also bei Niklas Nussbaumer hat man jetzt auch erst vor kurzem, der hat es auch so gehabt, dass er im ersten Jahr den ersten gekriegt hat, im zweiten Jahr den zweiten, aber es passiert dann nicht so oft. Also das ist ja schon was Besonderes, oder?
Ja, und es war nie so geplant, denn ich habe absolut nicht damit gerechnet. Ja. Es war jetzt kein Ziel, auf das ich jetzt aktiv hingearbeitet habe. Ja. Und es ist einfach passiert, ja.
Ich erzähle euch jetzt mal einfach da draußen, jeder, der zuhört, wie es bei uns gerade ausschaut, weil das sagen wir tatsächlich sehr, sehr selten. Wir sitzen hier heute vor 3 Gläsern Wein.
Ja.
Ist sehr gemütlich bei euch. Was hast du mitgebracht?
Wir trinken jetzt gerade vom Weingut Ott, Bernhard Ott aus dem Wagram, Riedspiegel 2021. Den haben wir jetzt gerade bei uns in der Weinbegleitung. Und ja, weil wir gesagt haben, wenn wir einen schönen Podcast haben. Wein ist bei uns zwar ganz ein großes Thema, wir haben auch beide die Sommelier-Ausbildung gemacht, weil wir gesagt haben, zu unseren Gerichten, wir wollen das mitbestimmen, wir wollen das verstehen, was kombiniert man wann irgendwie dazu. Weil ich sage, wenn wir selber essen gehen, dann ist das für mich auch ein Package. Ja. Ich will das Gericht, ich will das richtige Getränk dazu. Ich muss nicht immer nur Wein sein, kann auch ein Cocktail sein oder kann auch alkoholfrei sein.
Nimmst du ein Hotel dazu?
Meistens schon, ja.
Nein, aber es ist natürlich ein Riesenthema. Ist ein Riesenthema. Das gehört ja zusammen und fertig. Ja. Das
eben, weil es ein großes Gesamtes ist. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit einem Theaterbesuch. Ja. Du lässt dir auf was ein, du verbringst ja trotzdem 3, 4, 5 Stunden in einem Restaurant. Das ist eine große Bühne, die im Endeffekt dann uns gehört. Also wenn Gäste zu uns kommen, und das muss alles perfekt sein. Es muss das Weinbearing perfekt zum Essen passen.
Unser Ziel ist ja immer, dass wir nicht sagen, okay, die Gäste kommen rein und sagen, wir essen das Menü bei euch, wir essen jetzt, wir vergängen ja immer, ist ja wurscht, sondern wir haben 3 oder 4 Stunden Zeit. Bitte füllt's mich aus. Unterhaltet's mich, schaut's, dass wir einen Spaß haben, und das ist eigentlich unser Ziel, und da arbeiten wir drauf, oder das machen wir, das betreiben wir jeden Tag.
Aber es braucht ja schon diese 3 Stunden auch, oder? Also, oder 3, 3,5, 4 Stunden. Weil
hoffentlich. Es geht auch schneller. Du kannst es auch bei uns in 1,5 Stunden essen.
Ja, aber das dann macht es keinen Spaß, ja.
Genieß es. Ja. Komm zu uns, wenn du sagst, ich habe Zeit, es ist ein schöner Abend, ich will es genießen, mit meinem Gegenüber, wer das auch immer ist, und ich habe einfach eine schöne Zeit.
Weil, wenn ich jetzt selber anschaue, wenn ich mal beim Essen bin oder so, und die 6, 7 Gänge sind jetzt 2,5 Stunden durch, das ist irgendwie jetzt schnell. Also gefühlt auch. Also dann nimmst du ja nichts mit für den Tag.
Das soll ja so ein Erlebnis sein, auch mit dem Wein dazu. Ja, das ist bei uns ganz, ganz ein riesengroßes Thema. Wenn wir ein neues Menü kochen, die Weinbegleitung dazu. Also wir forcieren natürlich im Betrieb immer die Weinbegleitung, weil wir denken uns ja was dabei. Wenn wir den Wein dazu empfehlen, und das ist ein riesengroßes Thema bei uns, ja. Wenn wir ein Gericht kochen, dann bestellen wir uns meistens 4, 5, 6 verschiedene Weine und probieren das dann zum Gericht dazu. Das machen nicht nur wir, sondern das machen wir mit dem Team gemeinsam, mit dem Sommelier natürlich, ja. Aber das ist ein riesengroßer Prozess. Und dann ist es halt so, dass dann 5 Weine da sagen, das geht überhaupt nicht. Der Wein selber ist ja für sich super, ja. Aber der passt halt einfach nicht zu dem Gericht dazu.
Es hat auch schon Momente gegeben, dass wir so überzeugt waren von dem Wein, und wir wollen den so machen, dass wir das Gericht abgeändert haben. Dass wir sagen, okay, es passt jetzt nicht dazu wegen irgendeinem Komponenten, wie zum Beispiel Artischocke, was immer schwierig ist, der Wein, oder oft schwierig ist, wo wir sagen, passt, wir das Gericht so ist cool, der Wein so ist cool, der Komponent passt nicht,
wir wechseln den Komponenten aus. Wir müssen einfach ein bisschen nachjustieren, ja.
Genau. Wir müssen ein bisschen milder werden, oder wir müssen höher in der Säure werden, oder wie auch immer, spielt dann keine Rolle.
Seid ihr da dann einer von den wenigen, die, sag jetzt mal, vielleicht auch das auf dem Wein tatsächlich ausrichten? Weil viele machen es ja
nicht. Nein, wir richten es nicht auf dem Wein aus. Ich habe gesagt, es gibt solche Momente, wo man das
machen. Ja, genau, aber... Ja, genau.
Es kommt vor, ja.
Weil ich glaube, also von meinem Bauchgefühl her, ich sage jetzt mal, machen das nicht viele. Oder doch?
Also wahrscheinlich machen es nicht viele, aber ich meine, mein Hobby ist Wein, dein Hobby ist Wein.
Und es gehört ja zusammen.
Es ist für uns fast mittlerweile genauso ein großes Thema geworden wie die Küche. Und du musst es als großes Ganzes betrachten. Nicht einfach nur engstirnig, ich mache ein Gericht, schau, dass du einen guten Wein dazu machst, ja. Und dann muss der Sommel irgendwie schauen, ja, wie bringe ich es irgendwie hin, aber 100% matchen.
Aber das ist ja schön, wenn man dann eine andere Sichtweise hat auf das Gericht. Ja, was einfach, du isst es, ja, es ist gut. Und dann trinkst du einen Wein dazu, okay, das stört jetzt vielleicht ein klein wenig.
Genau.
Dann kann man da ein bisschen nachjustieren. Ja.
Und das ist so eine Kleinigkeit, was dem Gericht nichts antut, wenn man jetzt diesen Komponenten ein bisschen adjustiert. Oft kannst du die Komponenten lassen, aber du setzt ihn halt anders an, mit ein bisschen weniger Säure oder mit mehr... Wie auch immer, ja, ist ja dann wurscht. Und dann auf einmal aus der Harmonie. Und dann auf einmal sagst, passt, das matcht. Jetzt haben wir ein rundes Produkt. Und, aber dann macht's auch Spaß. Du musst es so ein bisschen, du musst es viel mehr aus der Gastsicht sehen. Was?
Wenn ich dir so zuhöre, du bist ganz schön ein Freak, gell?
Nein, aber es ist ja genau das Gleiche. Wenn wir jetzt essen gehen, was erwarte ich mir? Ich gehe jetzt gut essen, ich zahle viel Geld, ja, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich zu einem Kollegen gehe, ich freue mich riesig drauf. Was hätte ich gern? Ich hätte gern das Ganze.
Der füllt da drei, vier Stunden aus. Und das ist ein perfektes Erlebnis.
Genau.
Ja. Genau um das geht's.
Ich will seinen Stil schmecken, nicht nur in die Gerichte, sondern auch in seiner Getränkebegleitung, wie immer, alkoholfrei oder mit Alkohol.
Es steckt ja Philosophie dahinter. Du musst ja bei den Getränkephilosophie verfolgen, ja? In einem Restaurant.
Und drauf einlassen, und ich hoffe, dass sie was dabei denkt, und dann gehe ich aus und sage, cool, ich habe seine Handschrift verstanden. Ich hab nicht nur die Handschrift der Küche, sondern ich habe die Handschrift von dem Konzept des Restaurants verstanden. Und dann ist es geil.
Ja, was ich auch immer schön finde, sage jetzt mal, wenn man da 3-4 Stunden beieinander sitzt, es ist tatsächlich ja noch Quality Time, also komplett, wenn ich da zu zweit zum Essen gehe. Wo nimmt man sich denn die Zeit? Ich habe es erst vor 2 Tagen mit wem man drüber gesprochen. Wo nimmt man sich denn die Zeit noch, miteinander zu reden? Auch weil viele sitzen jetzt daheim vielleicht so zu zweit auf der Couch, aber beide mit dem Handy.
Jeder hat sein Handy in der Hand. Großes Thema auch bei uns. Ja.
Haben wir leider immer wieder, dass Gäste sehen, ja, die was 4 Stunden oder 3 Stunden mit dem Handy in der Hand da sitzen. Verstehe ich nicht. Ich komme daher, ich tue mir das an, dass ich mir die Fahrt
auf. Ja, und es kostet ja was.
Es kostet Geld, ja. Ich will genießen, ich will einen schönen Abend haben. Und
das verstehen wir teilweise oft auch nicht. Gell? Die kriegen das Teller auf den Tisch und das Erste, was sie machen, aus 15 verschiedenen Positionen das Teller fotografieren.
Das Wichtigste. Das Wichtigste ist auf Instagram.
Ja. Verstehe ich nicht. Ja.
Der genießt deinen Abend. Natürlich, mach ein Foto, alles gut, ich mach's auch. Ist alles cool. Aber genieß doch deinen Abend.
Also wenn ich irgendwann bei euch bin, sei es mal zum Essen, stellt euch drauf, ich hab's Handy in der Hand.
Es passt.
Für ein Foto, das ist mein Job.
Wir machen's auch, wenn wir wo essen gehen und uns gefallen Gerichte, wir fotografieren's auch. Ist alles cool. Das passt. Aber genieß deinen Abend. Du nicht nur die ganze Zeit irgendwie auf es gibt so wenige Momente, wie du richtig gesagt hast, da wo du wirklich sagst.
Die man sich bewusst gönnt, ja.
Die, was man sich rausnimmt. Aus. Da bin ich jetzt ganz woanders. Jetzt bin ich da jetzt am Gescheißen, weil wir hätten gar kein Handyempfang da drinnen. Das wäre eigentlich das Beste.
Baut einen Störsatellit.
Ja, ganz genau. Ja. Aber nicht zugunsten von uns, sondern zugunsten von dem Gast. Ja. Zugunsten der Unterhaltung von dem, was am Tisch sind. Dass sie einfach wieder mal...
Ja, aber warum macht man es denn noch?
Also aufs Wesentliche konzentrieren.
Weil das heutzutage der Lifestyle ist. Weil das normal ist. Ich muss jetzt mitteilen, wo ich jetzt gerade sitze, was ich jetzt gerade konsumiere. Verstehe ich nicht.
Na, nicht in meiner Welt.
Aber gut, wir müssen nicht alles verstehen. Ja.
Für das sind wir zu alt.
Richtig. Ja. Also, wir sagen die ganze Zeit da am Mikrofon, dass wir so alt sind. So alt sind wir eigentlich noch gar nicht. Also optisch ja, aber...
Optisch schon, ja. Ach, ist ja wurscht. Wobei, da ist der Christian auch gut dabei.
Ja, 30 ist auch nicht mehr.
Nein, das geht sich nicht mehr aus.
Ja, das Problem ist, es wird jeden Tag schlimmer. Was ja auch noch so ein Thema ist, was zumindest... Ich weiß gar nicht, ob das in Österreich auch ein Thema ist, aber in Deutschland ist es durch die Presse gegangen. Hat ja ein Berliner Koch im Prinzip gesagt, er findet schlecht, dass die Gäste so stark parfümiert sind. Und hat ein großes Fass aufgemacht.
Gut, wir wissen natürlich, wer das ist. Ja.
Ja.
Wie steht ihr dazu?
Es kommt bei uns auch vor.
Ja, aber nur, weil wir letzte Woche haben wir es gehabt. Genau. Letzte Woche kommt ein Gast rein, ja, und dann sagen wir, boah, bist du wahnsinnig.
Ja, das war extrem, gell?
Es war nur ein richtiger schlechtes Parfüm, ja. Also zumindest für meinen Geschmack so richtig so alt, ja. Und es war okay, so.
Definiere alt.
Ja, also älter wie der Christian.
Es war schlimm.
Es war sehr intensiv. Ja. Und also wenn es da daneben sitzt, Gott sei Dank sind unsere Tische sehr weit auseinander. Aber das stört die.
Hundertprozentig,
also, ja. Das nervt. Das nervt richtig.
Und wenn es dann auch so süß ist, gell, das liegt ja so permanent in der Nase.
Ich finde es natürlich auch brutal, wenn man sagt, okay, bei uns dürfen Gäste, die was parfümiert sind, nicht mehr rein. Ja, das geht
das
nicht. Weil wenn ich am Abend vorgehe, ich spritze mir auch was auf.
Ja, aber mit Maß und Ziel.
Genau, ganz normal. Ja. Ich will jetzt dann den ganzen Raum da, ich bin ja kein Duftschreier. Ja. Aber es ist doch.
Es ist störend, ja.
Es ist nervig. Das ist nervig. Da riechst du den Wein einer, im Endeffekt, du riechst den Wein nicht, sondern du riechst nur deinen Nachbarn und dann.
Ja, glaube ich, geschmacksmäßig, also Nase spielt ja da auch eine Rolle mit.
Ja, 80% von deinem Geschmack
geht über die Nase. Ja, also, 100%ig, ja.
Genau. Es ist riesen, also von dem her, ja. Es ist.
Es kommt aber Gott sei Dank bei uns nicht oft vor. Ah. Durch das, dass das Restaurant sehr, sehr großzügig ist, wie der Christian gesagt hat, die Tische auch weit auseinander.
Und wir haben eine gute Lüftung. Ja. Nein, es ist nicht oft. Es ist nicht oft.
Vielleicht auch ein Faktor, sag jetzt mal, mögliche Tester auszuschließen, weil die wahrscheinlich unparfümiert kommen, um es gut bewerten zu können. Es gibt ja auch sehr viele Mythen darüber. Wenn man jetzt wie ihr schon so lange zusammenarbeitet, dann kennt man sich ja wahrscheinlich ja, richtig gut. Vor allem auch, wenn man noch befreundet ist. Jetzt will ich euch mal ein bisschen testen. Also,
zum Thema Tester. So wie er redet, kommt man glauben, dass wir zusammen sagen.
Ja, voll. Wir haben beide Kinder, ja.
Und Kinder und Frau, ja, das passt. Ja.
Ich kennt ihr den Begriff Work-Wife? Vielleicht können wir auch Work-Man draus machen.
Ja, genau, ja.
Ist ja im Prinzip auch immer so. Geschäftliche Zusammenkunft wie eine Ehe.
Ja, genau.
Ich habe drei Fragen dabei, die ich euch nacheinander stellen und ihr dürft sie dann abwechselnd beantworten. Einfach mal ein bisschen was rauszukitzeln aus euch.
Freischnauze. Ja, das kennen wir nicht, das haben wir verkauft.
Du hast einen Wein vor dir.
Ich schenke uns jetzt einmal einen Wein ein und dann stößt aber die erste Frage. Das haben wir parat.
Während du einsteckst, Andreas, fangen wir bei dir an. Mhm. Wie kann man Christian richtig auf die Palme bringen?
Christian, bringst du auf die Palme, wenn nicht das umgesetzt wird, was er verlangt von den Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, das, was ihn am meisten stört. Christian ist sehr, sehr fokussiert, sehr, ja, wenn er was im Kopf hat, dann muss es auch so sein. Und wenn es dann nicht so umgesetzt wird, und da verstehen sie 100%, weil ich bin genau der Gleiche, der Christian ist Gott sei Dank mittlerweile mein Sprachrohr im Betrieb und das ist auch der Grund, warum wir uns so gut ergänzen, ja, weil wir, ich sage jetzt mal, eine freie Schnauze, weil wir den gleichen Vogel haben.
Also ja. Sagst du jetzt gerade, ich bin eine Diva.
Ja.
Okay, passt. Ja. Ich bin die Diva-Prinzessin.
Ja, aber ich wälze es Gott sei Dank auf dich ab. Ja.
Du darfst jetzt aber gerne auch kontern, wie es umgekehrt?
Beim Andreas.
Ja, was bringt ihn auf die Palme?
Da gibt es viel, gell?
Da gibt es viel. Beim Andreas, wenn er was sagt, wenn er irgendwas will, sei es jetzt nur eine Kleinigkeit, es geht jetzt nicht um wahnsinnig viel, ja, er will das jetzt da links liegen haben. Und es wird nicht sofort, eben, das ist, der Andreas ist ein Mensch ohne Geduld.
Findest.
Ja. Jetzt nicht negativ, sondern er will es jetzt, ja, wenn er sagt, es ist egal, zu mir was sage, ich will das jetzt da, bitte, das muss jetzt da sein, und es ist in, er sagt es jetzt gerade. Und es ist noch nicht einmal richtig ausgekommuniziert worden. Und es ist in einer Minute nur immer nicht so, dann ist er on fire. Also Geduld. Das ist sicher das ein Riesenthema.
Machen wir weiter, Andreas.
Ja, es ist so. Aber das ist ja nichts Schlimmes.
Ich muss da recht geben. Ja. Das stimmt wirklich, ja.
Es passt ja, das ist... Bitte, Entschuldigung, nächste Frage. Nein, ich bin fertig. Wollte gerade trinken.
Andreas, machen wir mal weiter. An welches Ereignis mit dem Christian denkst du am liebsten zurück?
Jetzt weiß ich, was kommt.
Echt?
Nein, weiß ich nicht.
Nein. Wahrscheinlich die Hochzeit von Christian. Ja. Da habe ich das Glück gehabt, dass es halt Trauzeuge war. Das war vor mittlerweile 2 Jahren. Das war mega. Ja. Das war super. Ja. Das war wirklich Wahnsinn. Ja.
Ging alles glatt?
Alles super.
Noch verheiratet?
Ich bin noch verheiratet. Ja, Frau ist glücklich. Ja. Er ist nach wie vor noch Trauzeuge. Also, ja.
Nein, es war wirklich top.
Ja. Wie ist bei dir?
Weil jetzt hast du mich natürlich in der Situation gebracht, weil jetzt hast du so einen Burner ausgekaut. Ja? Also zumindest für mich schon ein Burner. Ist ganz, ganz schwierig.
Vielleicht gibt es auch was Witziges.
Gibt es genug, aber. Gibt's genug. Das dürfen wir nicht offen sagen.
Okay, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt, wäre jetzt zu weit hergesucht, dass ich jetzt irgendeine gewisse Situation oder was bringe, dass ich jetzt sage, okay, es geht genau um für mich ist einfach es wichtig, dass wir so gute Freunde sind, ja, dass egal um was für ein Thema das es geht, ich kann nicht mehr anrufen, wir können immer kommunizieren, wir haben unglaublich viel schöne Weinreisen schon gemeinsam gemacht. Wir waren bei Berufskollegen essen oder wie immer. Egal was wir machen, wir haben, wir haben eine lässige Zeit miteinander. Das ist, ich glaube, das ist das, was Freundschaft auszeichnet. Und das ist einfach das, das Allerwichtigste. Ich will mir jetzt nicht auf eine Situation da jetzt irgendwie.
Du machst es dir leicht quasi.
Ich mach was leicht, weil es jetzt. Da hat er mal jetzt eine Vorlage.
Ja, das wollte jetzt halt kaum reden.
Aber ich würde aber sagen, ich gewusst, dass das jetzt kommt, weil das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ja. Und deswegen. Schachmatt, ausgeschossen. Genau, ich lasse jetzt so im Raum stehen. Nächste Frage bitte.
Ja, genau, jetzt haben wir zweimal mit dem Christian angefangen. Jetzt, mit
Andreas angefangen. So,
jetzt fangst du mit mir an. Jetzt fangen wir mit dir an, jetzt darfst du mal ausschießen. Über was würde Andreas von sich aus nie mehr sprechen? Boah.
Was würde Andreas von sich aus niemals sprechen?
Du darfst auch schon mal überlegen, andersrum.
Das mache ich gerade.
Wow,
das und, ist. Und ich sage jetzt schon, fällt mir nichts ein, weil wir reden über alles eigentlich. Ja?
Boah, das ist eine brutale Frage. Über was würde Andreas von sich aus niemals sprechen? Brutale Frage.
Ich glaube, was unsere Freundschaft auszeichnet, ist, dass wir eigentlich über alles reden.
Ich würde, schau, pass auf.
Da geht es ums Finanzielle, da geht es um die Kinder, da geht es um Gesundheit.
Ich wollte gerade sagen,
über alles, ja.
Ich würde jetzt sagen, stößt du die Frage nicht mir, sondern wem anderen, dann würde ich sagen, Andreas wird nicht über seine Schwächen sprechen. Weil für die ist er zu fokussiert mit dem, was er macht. Und dann sagt er, nein, er ist ja auch so ein Typ, ja, ich lasse keine Schwäche zu, über das rede ich nicht. So quasi außen hin, das, na, passt, alles klar. Ich will keinen belasten damit oder ich will mal, das bin ich nicht, fertig. Sondern, wie sagt man so schön, Gewinner feiern und
Verlierer machen Meetings.
Genau. aber ganz, ganz heikle Frage, ganz schwierige Frage, kann ich das so nicht beantworten.
Ist dir was mittlerweile eingefallen?
Nein, ich kann das genauso, wie der Christian gesagt hat, wieder erwidern, weil das ist ja das Schöne bei unserer Freundschaft, wir können wirklich über alles reden, sei es jetzt privat, sei es finanziell, sei es geschäftlich, was mit die Familie betrifft, wir können jetzt wirklich. Das
ist ganz schön melancholisch,
ja,
gell?
Ja, voll, ja.
Boah, oi.
Na, aber das ist ja schön in einer Freundschaft, ja. Man kann wirklich, ich glaube, es gibt drei Menschen in meinem Leben oder zwei Menschen, mit denen ich über alles reden kann und der Christian ist einer davon. Und das ist ja schön, ja. Und darum funktioniert das, glaube ich, das schon seit 2017, dass wir gemeinsam in einem Betrieb arbeiten, wo zwei Alpha-Tiere, zwei positiv gemeint Vollidioten aufeinandertreffen, dass sowas rauskommt. Ja. Und das ist ja wunderschön für mich. Ja. Das ist
eigentlich haben wir sehr gut, hier wieder fighten wir schon. Aber,
ja, aber
eigentlich selten, gell?
Fighten, das sind
ja Diskrepanzen.
Ja, da muss halt jeder ein bisschen wieder sein Revier abstecken und dann ist ja auch wieder gut.
Ach, da verliere ich meistens dann wieder, weil was der Name oben. Dann
wird halt wieder zwei Monate Kalon überwiesen. Ja. Ein bisschen Druck aufbauen.
Okay,
da steigen wir raus.
An die Community, das stimmt nicht.
Ist deine Frustrationstoleranz, seitdem du hier bist, gewachsen?
Ja. Geil.
Na, aber ich sag mal, wir haben beide lernen müssen, miteinander zusammenarbeiten.
100%.
Wir sind beide aus einer Schule rausgekommen, da ist wirklich, das war Druck. Die klassische Sternengastronomie von früher, da ist wirklich was passiert. Da war Druck da war es laut, da ist viel passiert, ja. Und wir waren, ich glaube, ich spreche jetzt für uns beide, wir waren beide so. Meine erste Küchenchefstelle, meine zweite Küchenchefstelle.
Da musst du die Händel abstoßen.
Genau. Und dann haben wir beide halt irgendwann einmal erkannt, so kann es nicht weitergehen. Und das ist auch gut so, ja, das ist wirklich gut so, weil es hat sich wirklich komplett geändert, auch die Sternengastronomie. Ja, wir haben uns hier auch abgestoßen und ich glaube, mittlerweile sind wir auf dem guten Weg.
Ja, ganz ja sicher. Gut, das darf man nicht mehr. Ja.
Nein, das macht man nicht mehr. Ja.
Aber wir sind mittlerweile ausgeglichen, ja, und wissen ganz genau, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, was wollen wir erreichen und was kann man und darf man von Mitarbeiter erwarten. Ja. Und bei uns geht es um das, die Leute, die was bei uns arbeiten, in einem Unternehmen arbeiten, die sollen ja einen Spaß haben. Wir sind ein kleines Team, weißt, wir sind 12 Angestellte oder 12 Mitarbeiter, wir sind ein kleines Team.
Natürlich gibt es Druck. Druck muss auch da sein, ja.
Leistungsdruck.
Leistungsdruck, ja. Aber es gibt keinen psychischen Druck, so wie es früher war. Ja. Ich komme aus der Generation, ja, das war wirklich schlimm.
Gott sei Dank vorbei.
Ja, die Guten haben es geschafft, die Schlechten nicht. Ja. Nein, aber es war eine prägende Zeit für mich, ja, und ihr habt in der Zeit für mich beschlossen, es ist nicht das Richtige für mich. Ich habe, wie der Christian gesagt hat, meine Hörner auch abstoßen müssen. Ich war ja, meine erste Küchenchefstelle in Kitzbühel war ja noch dem alten System treu und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es so nicht funktioniert, weil wenn man das System dann so weiterlebt, stehst du irgendwann alleine in der Küche und alleine funktioniert es nicht.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage dabei, diesmal aber nicht von mir, sondern mir kommt zur Cheffrage. Die wird ja immer quasi vom vorherigen Gast gestellt. Ihr wisst nicht, wer es ist. Er kocht aber tatsächlich gar nicht so weit weg von hier in Burghausen. Habt ihr eine Idee?
Na.
Er hat auch erst seit diesem Jahr einen Stern.
Ah.
Er heißt Dominik Lobentanzer und ich vermute jetzt, ihr kennt euch auch nicht.
Na? Noch oh. Nicht, leider.
Gut, Burghausen ist wirklich ums Eck, gell?
Ist ums Eck.
Da fahr ich öfter mit dem Radl durch.
Ja. Ja. Vielleicht mal eine Möglichkeit für einen Besuch bei ihm.
Ja, ja
auf ein Espresso. Ja.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat Dominik für eine Frage mitgegeben, dann kann ich euch sagen, es ist eine, die sich wahrscheinlich viele stellen, aber wir hören jetzt direkt selber mal rein.
Hallo Andreas, hallo Christian. Nächstes Jahr kommt ja der Guide Michelin endlich wieder nach Österreich und da wäre meine Frage, wie ihr das seht, also eure Einschätzung dazu in alle Richtungen gedacht.
Darf ich anfangen oder magst du anfangen?
Ja, ich fange kurz an.
Fang du an.
Ich finde es super für die Chancengleichheit in Österreich, weil die Leute, wir hatten das Glück, wir sind in Salzburg, ja, wir sind immer bewertet worden die letzten, sagen wir mal 10 Jahre, ja. Keine Angst, seit 2009 gibt es, glaube ich, in Michelin nicht mehr in Österreich. Und ganz, ganz viele Gäste bei uns haben gedacht, es gibt nur die 2-3 Sterne-Restaurants in Salzburg und Wien. Und alle anderen haben keine Sterne. Ich finde es super für uns, wir sind vergleichbar. Wir tauschen uns ja mit den Kollegen aus. Es ist eine Bereicherung für 100% für ganz Österreich. Ja.
Es ist sensationell, dass das jetzt da in ganz Österreich stattfindet. War natürlich auch ein riesengroßer Prozess, dass endlich soweit gekommen ist. Bin unglaublich gespannt, was da passiert. Es wird sehr viel passieren. Am Ende vom Tag, es wird sich alles weisen, was wenn er rauskommt. Und wir werden sehen.
Ich kann mich erinnern, 2000, ich sage jetzt irgendeine Jahreszahl, ja, da war es war noch meine Hangar 7 Zeit. Da ist mir schnell nach Österreich gekommen und da sind sie wirklich, wir haben immer gesagt, die sind im großen Sack nach Österreich gekommen und haben die Sterne ausgeschüttelt. Ja. Da ist ja gerade in Salzburg ist so extrem viel passiert, es hat so viel Ein-Sterne-Restaurants gegeben, vor dem an die hat man einfach nie gedacht. Ja. Damals hatte Rang 7 auch nur einen Stern. Und 2009 haben sie sich dann zurückgezogen, aus Gründen, keine Ahnung, ja, nicht meine Welt. Ja. Aber ich freue mich richtig. Also wir haben jetzt seit 2016 2 Sterne. Ich bin gespannt, was passiert.
Und auf das freuen wir allermeisten, riesengroße Überraschungen passieren in Österreich. Weil es gibt so geile Restaurants, ja, die was jetzt leider eben von Michelin noch nicht bewertet werden haben können, weil es nicht in die 2 Städte sind. Da wird was passieren, da wird es große Überraschungen ganz geben, sicher, die was jetzt nun nicht wahnsinnig auf der...
Nicht auf dem Radar sind.
Auf dem Radar sind und die was aber wirklich Gas geben und ich vergunst alle, die was das kriegen und ich freue mich drauf. Es wird spannend. Es wird kulinarisch spannend und es ist auch wieder...
Es wird was passieren in
Österreich. Es wird was passieren.
Und das ist super positiv, ja.
Ja, wenn wir jetzt auf euer Restaurant ein bisschen zurückschauen, was ich ja besonders finde, ist das Zitat auf eurer Homepage, wer nie die ausgetrampelten Pfade verlässt, kommt nur von dort, wo andere schon waren. Satz geklaut oder kommt er direkt von jemand von euch?
Der Spruch selber, den habe ich mal gelesen, ja, das war wirklich, das ist 20 Jahre her, ja. Und das hat mir taugt, ja. Und darum bin ich auch da ins Gusswerk her, weil das war eine alte Fabrik, ja. Und wenn man sich unsere Homepage anschaut, ganz unten ist das Foto, wie die Fabrik früher ausgeschaut hat. Und ich bin da reingegangen und habe gewusst, ich möchte da ein Restaurant machen. Es hat mich so fasziniert, das Ganze, keine Ahnung, es hat mich irgendwie abgeholt, das ganze Feeling und ich habe einfach ein gutes Gefühl gehabt dabei. Ich habe 10 Jahre hingearbeitet, dass wir ein Pop-Up-Restaurant da machen können, damals noch mit meinem ehemaligen Arbeitgeber. Und 2015 habe ich mich selbstständig gemacht. Aber das hat mir ein bisschen weg von der Norm, ja. Das hat mir taugt. Einfach keine Tischdecken, ich sage jetzt einfach irgendwas. Ja. Einfach nicht so, wie das gelernt hast, wie jeder sagt, dass du es machen musst.
Und ihr habt ja hier ein besonderes Flair. Also ihr habt ja alles, was hierin war, steht ja tatsächlich noch da, wo es auch stand.
Genau, die letzte Glocke, die im Gusswerk gegossen wurde, hängt immer noch im Restaurant.
Ich meine, das Restaurant ist einzigartig, ja. Das ist ehemalige Glockengießerei, die Originalmaschinen und die letzte Glocke, was da gegossen worden ist, alles ist nur im Restaurant, alles ist nur vorhanden. Die ganze Lokalität ist rundherum gebaut worden, mit der offenen Küche mittendrin, wo die Gäste zuschauen können, da wo Interaktion herrscht, da wo
einfach was passiert. Das war uns ganz, ganz wichtig, ja, weil wir haben ja nichts zu verbergen. Ja. Wir wollten den Gästen, im Endeffekt ist wie ein Wohnzimmer. Die Gäste sitzen bei uns, die können zu uns in die Küche kommen, die können ein bisschen zuschauen, die können uns Fragen stellen. Das war uns ganz, ganz wichtig, Interaktion mit dem Gast.
Jetzt, wenn wir hier in Salzburg sind, dürfen wir natürlich eins nicht vergessen und darüber müssen wir auch unbedingt reden. Salzburger Nockerl gibt es ja quasi nur hier in der Region im Prinzip.
Ich habe es letztens erst auf Mallorca gegessen.
Sag jetzt mal die mit Qualität.
Die schmecken scheiße. Magst du Salzburger Nockerl? Immer gleich. Das immer ist Eier mit Zucker.
Ja. Nein, ist er gehypt?
Ist er Biskuit?
Ja, freilich ist gehypt. Ja, das sind die drei. Du repräsentierst ja in einer Form die drei Hausberge von Salzburg.
Da bin ich froh, dass ich jetzt ein Salzburger erklären kann, weil ich bin ja kein Salzburger.
Genau. Unten drunter, du hast eine Blarusse, da kommt, was nennt man das so? So ein Wallerteller, ja, so ein Ding.
Das kenne ich doch aus meiner Herzeit. Ja, ganz genau.
Da kommt ein bisschen Sahne rein, da kommt ein bisschen Preiselbeermarmelade rein oder Preiselbeeren frisch, ja, ein bisschen Zitronenzeste, so. Dann schlagst du Eiweiß auf, du hast die Eidotte rein mit Zucker natürlich, das Ganze, du hast ein bisschen Stärke, ein bisschen Mehl dazu. Dann machst du die drei Hausberge von Salzburg, ja, die formst du dann so ein, dann bockst es.
Jetzt hätte ich einmal eine Frage. Ja. Was sind die drei Hausberge von Salzburg? Kapuzinerberg?
Ja.
Mönchsberg?
Ja.
Und?
Geisberg.
Echt?
Ja, sicher.
Echt?
Sicher, die drei Hausberge von der Stadt Salzburg.
Okay.
Gerne dazu.
Gut, Geisberg habe ich nicht gewusst.
Ja, was denn sonst? Ja,
da ist er weit weg, da ist er im Koppel.
Ja, Untersberg ist weit weg, ja, freilich, ist der Geisberg. Okay. Ja, pass auf, dann formst du das da so aus, dann bockst du das, dann hast du da so drei Biskuithaufen und alles klar, da muss ganz schnell zum Gast, ja, außer aus dem Ofen, ganz schnell zum Gast, sonst fallen ja die Dinger zusammen. Schmeckt das gut? Nein, schmeckt nicht gut. Das sind ja drei Biskuithaufen, ja, die was dann so, ist nicht gut. Aber es ist ein Kult, ja, man kann es machen. Das ist ein Renner. Die Touristen, die was da herkommen, die gehen da hin, die Restaurants und die bestellen sich das. Ja.
Weißt du, wie das Gericht entstanden ist?
Nein.
Nein. Marketing.
Nein, das soll ich aber sagen, will ich auch nicht wissen. Aber das war eine Zeit vor Insta auf jeden Fall. Ja. Also das Marketing gut betrieben damals. Nein, ich weiß nicht, wie es entstanden ist. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß nicht, du hast es nicht fertiggestellt, ich glaube, wir haben dich unterbrochen.
Also gut.
Wir bitten es nicht an, wir machen es nicht, wenn es wer will.
Nee, darauf wollte ich gar nicht raus, okay. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, wenn man mit Salzburg, sage jetzt mal, Essen, das ist, glaube ich, das, was die meisten sofort in den Kopf stellt, ist Salzburger Nockerl.
Ja.
Ja, passt. Du hast das perfekt beschrieben. Ja,
es passt nicht zu unserer Art von Küche.
Ja, das ist eine ganz andere Art. Aber
es passt eigentlich nicht zu der Art der Salzburger Küche.
Nein.
Eigentlich. Also wir haben so geile Desserts. Super Strudeln, Kaiserschmarrn, wir haben so gute Sachen.
Es war echt spannend, wer das entwickelt hat. Irgendwer muss er gemacht haben. Und irgendwer muss er vermarktet haben.
Irgendwer hat es vermarktet. Ja.
So, ja. Und damit gebe ich die Frage raus an euch. Forscht mal nach, wer da Spaß dran hat und sendet jetzt mal zu. Wer hat es entwickelt?
Bitte unten in die Kommentare schreiben.
Ja. Gibt es einen Kniff, der es eures Erachtens, sag jetzt mal, essbar machen würde? Was würdet ihr verändern?
Bei den Salzburger Nockerl? Ja, gibt's. Und zwar, wenn du dann sagst, okay, passt, ich mach da schon Topfen rein, weißt, aber dann bist du irgendwann.
Dann machst du Topfensoufflé.
Machst du Topfensoufflé. Ja. Oder du machst einen Kaiserschmarrn draus. Das ist cool, ja, das mag man. Das wäre der Kniff. Ich mag es einfach nicht gerne.
Ich mag es auch nicht, weil es ist geschlagenes Eiweiß mit ein bisschen Dotter und mit ein bisschen
Stärke. Mir taugt so ein süßes Ei nicht. Ja. Das ist nicht ist nicht meine Richtung von Dessert. Mag ich nicht gern.
Was wäre eure Alternative, was man in Salzburg unbedingt probieren haben sollte?
Einen guten Apfelstrudel. Guten Apfelstrudel. Wir haben sehr gute Restaurants, so richtig bürgerliche Restaurants, die was super hausgemachte Apfelstrudel machen. Super gut.
Boah. So, ja. Dann lassen wir es dabei stehen. Mit dem Kopfkino eines perfekten Apfelstrudels
sind wir auch schon. Hast du schon mal einen guten Apfelstrudel gegessen? Richtig einen guten.
Von der Uroma damals.
Mit handgezogenem Teig
über den Tisch drüber. Genau, handgezogener Teig, Äpfeln, schön mariniert. Da ist der Inländer rum drinnen, da sind Rosinen drinnen, kurz Zimt, schön mariniert.
Haselnüsse, super.
Also was so ich immer, so geil. Immer dran erinnern, mich dran erinnern, ist tatsächlich der Apfelstrudel von der Uroma. War der beste.
Ja.
Und seitdem habe ich ihn dann gekriegt, seitdem sie nicht mehr ist.
Ja, weil es ist keiner mehr an, dass er da...
Ja, weil es auch keiner mehr kann. Es kann keiner mehr einen Strudelteig machen. Jeder kauft einen fertigen Strudelteig im Großmarkt. Oder die gibt es ja als beim Billa, beim Spar, überall. Keiner macht mehr einen Strudelteig selber.
Wie funktioniert's?
Strudelteig.
Aber
Strudelteig ist eine Kunst, gell? Übers Tischtuch ausziehen, das ist wirklich eine Kunst.
Okay, ich lasse jetzt mal die Hosen ab, wenn ich daheim einen Strudel mache.
Kaufst du einen Teig?
Ja, ich kaufe einen Teig. Ich kaufe ihn auch. Ach, ja.
Aber die Oma hat ihn selber
gemacht. Ja, freilich hat die Oma selber gemacht.
Und dann hat sie Tischtuch über den ganzen Tisch drüber und
dann hat sie Strudelteig ausgezogen. Dann ist gezogen worden, gell? Ja, da sind wir einteilt worden. Kommst du jetzt einmal
her? Soll ich dir was sagen? Wir haben kein großes Restaurant, wir haben einen Après-Ski-Betrieb gehabt. Also ein Après-Ski klingt heutzutage auch ein bisschen übertrieben. Wir haben ein Restaurant an der Skipiste gehabt.
Gut, ihr habt Hotel und alles, oder?
Ja, und meine Oma hat früher wirklich den ganzen Sommer Strudel gemacht und eingefroren für die Wintersaison. Und da sind wir wirklich als Kinder, da bin ich auch dabei gestanden, und haben wirklich tagelang, wochenlang Strudelteig gezogen und Strudel gemacht.
Ja, was das Gemeine war,
damals. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Es wird nie mehr für einen Après-Ski-Betrieb oder für einen Skibetrieb. Ja, ich meine, da musst du jeden Tag, wie viele Gäste habt ihr, wie viel Kapazität habt ihr gehabt?
1000.
Ich muss da mal geben. Es wird doch nie mehr für 1000 Leute am Tag, und das über die Wintersaison, einen Strudel selber machen.
Wir haben die Obstbäume selber gehabt, wir haben wirklich alles selber gemacht. Die Äpfel selber geschnitten, den Strudelteig selber gemacht. Ja. Und ich bin mit der Oma, mit der Mama in der Küche gestanden. Wir haben alles selber gemacht.
Gibt's
alles.
Keine Chance, dass es heutzutage
gibt. Also als Kinder, gerade in unsere Sommerferien, Juli bis September, jeden Tag. Ja. Entweder wir waren im Heu, haben das Heu gemacht, und die restliche Zeit waren wir in der Küche und haben für den Winter vorgekocht.
Was die negative Erinnerung bei mir beim Strudel ist, es, die Oma hat ihn zwar immer gemacht, hat dann ein Stückchen weggeschnitten, hat gesagt, das ist meins, hatten draußen zum Abkühlen auf die Treppe gestellt, und auf einmal war er weg. Und wir hatten keinen Strudel mehr am Ende des Tages.
Ja.
Hat sie ganz oft gemacht.
Ja. Super.
Und jetzt stellt ihr euch da draußen einfach noch den Geruch eines Strudels vor, und mit dem Kopfkino wollen wir dann die Folge auch beenden. vielen lieben Dank jetzt, weil dass ich da sein durfte. Es war mir eine große Freude. Ich glaube, es hat euch auch sehr viel Spaß gemacht. Ist zumindest mein Eindruck. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und bevor wir zur Verabschiedung kommen, die Frage noch an euch. Gibt es noch etwas, das ihr den Hörern mitgeben wollt zum Schluss?
Frisch kochen.
Ja, und dann neugierig bleiben. Selber was probieren.
Genau.
Wir machen ja nichts anderes in der Küche.
Um das geht's. Zeit nehmen zum Genießen. Ja. Nehmt euch Zeit, weil ich mache es auch. Ich mache es für meine Freunde und alles. Nehmt euch Zeit. Was auch immer das ist, sei es jetzt vom Essen her, sei es vom Trinken her, nehmt euch Zeit. Nehmt den Moment mit, genießt es. Dann ist es cool.
Ja, und ab und zu einmal das Handy auf die Seite legen und sich auf die Sachen konzentrieren, was wirklich wichtig sind im Leben.
Cool.
Wir sehen es bei unseren Mitarbeiterfreunden. Ja.
Und mit der To-Do verabschieden wir uns dann für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr keine Folge verpassen wollt, dann drückt gerne den Podcast-Button, den Abonnieren-Button beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept von den beiden findet ihr dann auf Instagram oder auf der Homepage zum Download. Und eure Meinung ist mir natürlich sehr wichtig, deswegen schreibt sie mir gerne durch, und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Wir verabschieden uns.
Ciao, vielen Dank.
Vielen Dank.
Hat richtig Spaß gemacht. Schönen Abend, schönen Tag, wie immer. Viel Spaß.
Vielen Dank. Super war's.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dorthin, ciao, servus und macht's gut.